Deutschlandfunk. Der Tag.
Es sind möglicherweise die beiden mächtigsten Menschen auf diesem Planeten. US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping. Jetzt haben sich die beiden getroffen. Nicht wirklich in einem Raum, sondern in einem Videotalk. Es war das erste ausführliche Gespräch seit dem Amtsantritt von Joe Biden. Und Gesprächsstoff gab es da natürlich eine Menge. Ich habe darüber vorhin mit meinem Kollegen Steffen Wurzel in Shanghai gesprochen und der hat mir unter anderem erzählt, was aus seiner Sicht das größte Hindernis in den Beziehungen zwischen beiden Ländern ist. Hören wir gleich. Und auch wenn das vielleicht nicht mehr jeden Tag in den Nachrichten auftaucht, Hunderttausende, wahrscheinlich eher Millionen von Menschen wollen nach wie vor raus aus Afghanistan. Darunter auch viele, die ganz offiziell bei uns in Deutschland als schutzbedürftig gelten, aber die es trotzdem nicht schaffen, eben weil die Ausreise nicht ganz einfach ist. Jetzt hat eine private Initiative zum ersten Mal einen Charterflug organisiert aus Kabul. Wie das gelaufen ist und was uns das sagt über die deutsche Afghanistan-Politik, das hören wir ebenfalls. Alles an diesem Dienstag, dem 16. November 2021. Mein Name ist Tobias Armbrüster. Hallo. Also, ein Gipfeltreffen auf allerhöchster Ebene. Der US-Präsident trifft den Staatschef von China. Solche Gespräche, solche Talks, die mussten früher monatelang vorbereitet werden. Ein riesiger logistischer Aufwand. Jetzt, in Corona-Zeiten, da geht das alles mit einer abhörsicheren Videoverbindung zwischen Peking und Washington. So war das auch in der vergangenen Nacht. Und auch wenn dieses Gipfeltreffen natürlich nicht öffentlich war, einiges ist natürlich nach außen gedrungen. Und ich habe darüber vorhin mit meinem Kollegen Steffen Wurzel gesprochen. Der sitzt in Shanghai und macht sich schon seit vielen Jahren Gedanken über diese wechselvolle Beziehung zwischen China und den USA.
Also man könnte einfach sagen, der Anlass ist, es war mal Zeit. Es ist ja so, dass Joe Biden seit Anfang dieses Jahres im Amt ist und die beiden, Xi Jinping und Joe Biden, kennen sich zwar persönlich, weil sie beide nämlich Vizepräsidenten waren. Und das betont Joe Biden zum Beispiel auch immer wieder, dass er sagt, naja, wir kennen uns ja eigentlich gut, aber ein persönliches Treffen oder ein direktes, sogenanntes bilaterales Treffen gab es eben noch nie. Die haben zweimal telefoniert, einmal länger und einmal kürzer. Und dann waren jetzt ja diese Gipfeltreffen in Glasgow, Klimagipfel und G20 Rom. Da war Joe Biden dabei. Von den Amerikanern hört man, dass die das auch gut gefunden hätten sich dort mit Xi Jinping, mit dem chinesischen Staats- und Parteichef zu treffen. Aber der war eben nicht da. Der hat ja, das dürfen wir nicht vergessen, China seit ja jetzt 20 Monaten fast nicht mehr verlassen. Im Grunde seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie sitzt er in China. Der hat auch keine ausländischen Staatsgäste seitdem empfangen. Und deswegen hat man sich sozusagen auf ein virtuelles Video Gipfeltreffen geeinigt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist logisch. Es gibt ultra viele Problemfelder und über die, da sind sich beide Seiten einig, muss man eben sprechen, um Konfrontationen weiter zu vermeiden oder zumindest so ein bisschen kleiner zu machen.
Ich kann mir das vorstellen, dass es da eine Menge Felder gibt. Könntest du mal ein paar Felder nennen, über die beiden da bei diesem Treffen gesprochen haben?
Also, ich war nicht dabei beim Treffen, aber was ich eben dir sagen kann, sind sozusagen die Grundproblemfelder. Klar, Handels- und Wirtschaftspolitik, Menschenrechtsfragen, da insbesondere zu nennen die Stichworte Hongkong, Xinjiang, Tibet, dann die große Taiwan-Krise, die ja schon seit vielen Jahrzehnten herrscht, aber in den letzten Wochen, Monaten immer wieder ja doch an Schärfe deutlich zugenommen hat. Chinas Machtstreben im südchinesischen Meer, grundsätzlich Chinas Machtstreben im Asien-Pazifik-Raum, Vorwürfe der Amerikaner, dass die Chinesen nach wie vor Industrie- und Cyberspionage betreiben. Also das sind alles so Themen, die sozusagen ungelöst im Raum stehen zwischen diesen beiden Großmächten.
Und hast du den Eindruck, dass bei so einem Gespräch unter diesen beiden Männern, so einem Vier-Augen-Gespräch, kann man da auf irgendeinem dieser Felder zu einer Lösung kommen? Sind sich die beiden da näher gekommen?
Also ich habe schon das Gefühl, dass beide Seiten, das ist schon mal, muss man als Pluspunkt der ganzen Thematik zugutehalten, dass beide Seiten im Nachhinein betont haben, dass es doch konstruktiv war, dass es fruchtbar gewesen sei, dass es offen gewesen sei, dass es substanziell gewesen sei. Das sind jetzt alles Worte, die Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua verwendet hat. Und auch die Amerikaner, habe ich schon das Gefühl, loben erstmal. Okay, dieses Treffen hat stattgefunden. Das ist schon mal ein positives Zeichen. Aber man hat sich überhaupt nicht auf irgendwelche konkreten Verbesserungen oder Kompromisse geeinigt, wo man sagt, das ist ein konkretes Thema, was wir jetzt hier abgearbeitet haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, wenn ich jetzt mal ganz optimistisch sein sollte, dass das jetzt sozusagen ein Startpunkt war, um die Beziehungen zumindest so auf zwischenmenschlicher oder zwischenstaatlicher Ebene ein bisschen zu normalisieren.
Was ist denn das grundlegende Problem?
Das grundlegende Problem meiner Ansicht nach ist, dass beide Seiten, die Amerikaner und die Chinesen, inzwischen völlig aneinander vorbeireden. Weil wenn zum Beispiel die Amerikaner und übrigens auch ganz viele andere Staaten weltweit, die Europäische Union, Deutschland ja auch, sagen, liebe Chinesen, wir arbeiten gerne mit euch zusammen, aber ihr müsst euch an internationale Spielregeln halten. Dann sagen die Chinesen, wir wollen auch miteinander mit euch zusammenarbeiten und wir wollen uns auch an Spielregeln halten. Ihr müsst das aber auch tun. Das ist sozusagen wie zwei Kinder, die gegenseitig sich anschreien, sich überhaupt nicht zuhören und vor allem die auch irgendwie so eine andere Sprache haben. Dieses Stichwort internationale Zusammenarbeit, das verstehen ja westliche Staaten wie zum Beispiel die Europäische Union oder Deutschland und eben auch die Vereinigten Staaten ganz anders als die Chinesen. Für die Chinesen geht es vor allem darum, Politik zu machen, die der eigenen Nation in erster Linie dient. Da kann man jetzt natürlich sagen, das machen die Deutschen, das machen die Amerikaner ganz genauso. Aber für die Amerikaner und auch die Deutschen zum Beispiel ist es ja so, dass man zum Beispiel beim Thema Menschenrechte sagt, es gibt grundlegende Menschenrechte, die gelten für alle Menschen. Sobald man als Mensch auf diese Welt kommt, gelten diese Menschenrechte. Und da sagen die Chinesen übrigens auch inzwischen ganz offen, unverhohlen, ja schon, Menschenrechte finden wir auch gut, aber bei uns in China, wir verstehen halt ein bisschen was anderes unter Menschenrechte. Und da ist natürlich, das sagen zum Beispiel amerikanische Diplomaten, wenn man mit denen hier spricht, ist sozusagen eine rote Linie, wo Amerikaner sagen, sorry, da können wir keine Kompromisse machen beim Thema Menschenrechte zum Beispiel.
Ist denn nicht auch ein Riesenproblem, dass China sein eigenes Standing in der Welt in den letzten 20, 30 Jahren so fundamental geändert hat, dass es plötzlich so eine Großmacht ist und eben auch Ansprüche stellt, die eine Großmacht stellen darf. Du hast das Stichwort Südchinesisches Meer genannt. Du hast gesagt, Taiwan. Das haben wir eben bei solchen Mächten sehr häufig, dass solche Länder sagen, wir möchten gerne es haben, dass uns andere Länder nicht in bestimmte Angelegenheiten reinreden. Und China hat eben inzwischen dieses Standing und kann so auftreten. Ist das eins der fundamentalen Probleme?
Ich würde dir da widersprechen, das ist ausdrücklich kein Problem, sondern das Problem oder das, was du meinst, wo ich sagen würde, meiner Meinung nach, was ein Problem ist, wie China halt auftritt. Dass China sowohl wirtschaftlich als auch politisch, als aber eben auch militärisch immer stärker wird, das wussten alle. Vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, vor 10 Jahren, vor einem Jahr. Das ist sozusagen der Lauf der Dinge und das ist auch in Ordnung. Aber das Problem ist eben, wenn man zum Beispiel das Stichwort Hongkong nimmt, bei Hongkong ist es ja so, dass die Chinesen sagen, sorry, liebe Leute, das war früher mal eine britische Kolonie. Vor jetzt fast 25 Jahren haben die Briten das an China zurückgegeben. Da haben wir jetzt das Sagen. Das stimmt natürlich so. Aber die Briten oder auch ganz viele Menschen in Hongkong vor allem sagen natürlich, Moment mal, wir haben das damals mit einem internationalen Vertrag geregelt, dass es 50 Jahre lang Autonomierechte gibt, dass es dort zwar keine lupenreine Demokratie gibt, das gab es in Hongkong nämlich nie, aber dass es zum Beispiel Presse, Meinungs-, Versammlungs-, Demonstrationsfreiheit und auch Rechtsstaatlichkeit gibt, das ist garantiert in einem internationalen Vertrag, der bei den Vereinten Nationen hinterlegt ist. Und da kommen wir wieder zum Stichwort internationale Spielregeln. Für fast alle außerhalb Chinas ist es so, dass gesagt wird, okay, Hongkong ist deswegen doch eine internationale Angelegenheit. Für die Chinesen, die ziehen sich auf den Standpunkt zurück, nö, das ist eine interne Angelegenheit. Dieser Vertrag, der galt sozusagen nur bis zur Übergabe. Und seitdem ist das unser Gebiet, da müsst ihr euch bitte raushalten.
Haben denn die USA oder hat der Westen eigentlich irgendetwas in der Hand, um den Chinesen zum Beispiel in Hongkong zu sagen, wir finden das nicht okay und lasst das bitte. Und wenn ihr das nicht lasst, wenn ihr die Menschenrechte dort nicht zulasst, dann passiert das und das. Oder anderes Feld, Taiwan, du hast es genannt, oder Südchinesisches Meer. Kann man von außen, aus westlicher Sicht, die Chinesen mit irgendetwas daran hindern, das zu tun, was sie gerne tun möchten?
Also ich sehe das ehrlich gesagt jetzt erstmal nicht, jedenfalls nicht so schwarz-weiß, dass man sagt, okay, ihr müsst einfach folgende Knöpfe drücken und dann läuft das. Aber es ist schon einiges Interessantes passiert in den letzten Monaten, Jahren, zum Beispiel auch von Seiten der Europäischen Union. Die haben ja zum Beispiel jetzt beim Stichwort Xinjiang, die Menschenrechtslage dort ist ja nach wie vor katastrophal, die Minderheit der Uiguren wird dort systematisch unterdrückt. Da hat die Europäische Union, da hat das Europäische Parlament ganz gezielt einige Funktionäre der Kommunistischen Partei sanktioniert, die nach Auffassung internationaler internationaler Experten für diese Unterdrückung der Uiguren zumindest mit maßgeblich verantwortlich sind. Und da sagen zum Beispiel auch viele Politikerinnen, Politiker der SPD, der Grünen, vor allem aber auch der FDP im Europaparlament entsprechend mit den entsprechenden Parteifamilien, das hilft, weil man dann gezielt Leuten wehtut, die sozusagen schuld an diesem Dilemma sind. Das Problem ist nur, dass China eben Gegensanktionen in diesem konkreten Fall verhängt hat und jetzt nicht irgendwie auch ganz spezifisch auf irgendwelche Menschen, die zum Beispiel für Menschenrechtsverletzungen in Europa zuständig wären, sondern das de facto gesamte Europäische Parlament sanktioniert haben. Oder zum Beispiel in Berlin den unabhängigen China-Think-Tank Merix, der wurde einfach auch bestraft, sozusagen mitgefangen, mitgehangen. Wenn man sich kritisch gegenüber China äußert, landet man bei den Chinesen wiederum auf der Sanktionsliste. Was ich damit sagen will, ich habe eher so das Gefühl, wenn man versucht, China auf Augenhöhe zu begegnen und sagt, das und das gefällt uns nicht und wir machen diese und jene Schritte, dann schlagen die Chinesen mit doppelter Härte zurück.
Mhm. Und wird das alles in China überhaupt, ich traue mich gar nicht das Wort zu sagen, debattiert, diskutiert? Wahrscheinlich überhaupt nicht, oder?
Naja, es findet medial statt, das natürlich. Und übrigens auch in Gesprächen, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, irgendwo ganz weit außerhalb von Shanghai, wo ich ja normalerweise bin, wo man sich denkt, da sind Leute, die eher, keine Ahnung, sich um andere Themen als um internationale Politik kümmern, werde ich manchmal schon angesprochen. Wo kommst du denn her? Aber nicht aus Amerika oder Großbritannien, oder? Und dann sage ich, nee, ich komme aus Deutschland. Und dann sagen die, ah, das ist gut, weil mit den Amerikanern haben wir gerade ein bisschen Stress. Oder mit den Briten haben wir gerade wegen Hongkong ein bisschen Stress. Also da ist schon ein Bewusstsein da. Aber dieses Bewusstsein wird natürlich vollständig gesteuert durch die inzwischen ja zu im Grunde 100% staatlich gesteuerten Medien. Und man hat es auch heute gesehen, zum Beispiel in der Berichterstattung, wie über diesen Gipfel zwischen Xi Jinping und Joe Biden, diesen virtuellen Gipfel, gesprochen wurde oder berichtet wurde. Es wurde zum Beispiel bei Xinhua, bei den Online-Medien von Xinhua, bei den Online-Portalen, wo Xinhua aktiv ist, ein Video gezeigt, 2, 3, 4 Minuten lang, wo sozusagen mit kitschiger Musik gezeigt wird, wie Xi Jinping und sein vollständig männliches Gefolge diesen Videokonferenzraum betreten und dann wurde gezeigt, wie Xi Jinping doziert, 4 Minuten lang, wie wichtig doch es ist, zusammenzuarbeiten mit den Amerikanern, wie gute Freunde doch traditionell er und Joe Biden seien und dass man sich doch bitte mit gegenseitigem Respekt begegnen müsse. All das wurde gezeigt und im Splitscreen wurde dann Joe Biden zuhörend abgebildet, wie er sozusagen einfach da sitzt und nickt. Dass da Joe Biden vielleicht auch was entgegnet hat oder sein Standpunkt, das fand und findet überhaupt nicht statt.
Würdest du denn sagen, ich meine, das ist ja ein sehr düsteres, eher ein düsteres Bild, das du da zeichnest. Gibt es denn in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern auch Fortschritte, vielleicht Punkte, die man positiv rausheben kann?
Also ich will mal so sagen, wenn man jetzt mal sich dieses ganze Problemfeld, was wir eingangs besprochen haben, diese ganzen ungelösten Probleme, wenn ich mir da 2, 3 Themenfelder rauspicke, wo man vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten Bewegung sehen könnte, da fallen mir tatsächlich 3 Dinge ein. Das eine ist, dass tatsächlich ja noch eine Altlast von der Präsidentschaft Donald Trump es gibt. Nämlich, dass Donald Trumps Regierung ja Sonderzölle angezettelt hat oder implementiert hat und die Chinesen dann darauf reagiert haben. Also bei diesem Stichwort Handels- und Zollkrieg, da könnte es Bewegung geben, weil da beide Seiten ein ganz konkretes Interesse dran haben, diese Zölle runterzufahren, das ist das eine. Dann beschweren sich beide Seiten, dass der zwischenmenschliche Austausch fast vollständig fehlt inzwischen. Das liegt auch, aber nicht nur an der Covid-19-Pandemie. Und da sagen zum Beispiel viele, beide Seiten könnten vereinbaren, dass man mehr Studenten ins jeweils andere Land reinlässt, also Studierendenvisa mehr ausstellt. Und das Dritte, es gab auch letztes Jahr noch unter Donald Trump eine Aktion der Amerikaner, die haben das chinesische Generalkonsulat in der Stadt Houston dicht gemacht und die Chinesen haben dann reagiert und haben wiederum in Chengdu das US-Konsulat dicht gemacht. Auch da sagen Analystinnen, Analysten, okay, vielleicht könnten die das sozusagen als Zeichen des guten Willens wieder aufmachen.
Dann danke dir vielmals, Steffen Wurzel in Shanghai, dass du uns das so detailliert und anschaulich erklärt hast. Danke dir.
Sehr gerne, jederzeit.
Am 26. August, also vor knapp 3 Monaten, da hat die letzte Bundeswehrmaschine vom Flughafen in Kabul abgehoben. Für viele Menschen in Afghanistan war das ein trauriger Tag. Sie wollen auch raus, viele von ihnen gelten als schutzbedürftig, aber mit dem Ende dieser Evakuierung ist das mit der Ausreise sehr schwierig geworden. Am Wochenende hat nun eine private deutsche Initiative zum ersten Mal einen Charterflug aus Kabul organisiert. Und heute hat diese Organisation mit dem Namen Kabul Luftbrücke darüber ausführlich informiert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Ich habe mich darüber mit meiner Kollegin Nadine Lindner unterhalten. Die war für uns dort und die hat mir erstmal erzählt, wer eigentlich dahinter steht, hinter Kabul Luftbrücke.
Es ist eine zivilgesellschaftliche Initiative. Da sind teilweise Journalisten, Journalistinnen dabei, Aktivisten und grundsätzlich Freiwillige, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Wenn man sich das anschaut, die Taz hat dazu vor einigen Wochen einen sehr interessanten Artikel geschrieben, sieht man Akteure wie zum Beispiel Ruben Neugebauer, der auch heute mit dabei war bei dieser Pressekonferenz um 11 in Berlin. Die kommen eigentlich aus der Seenotrettung von geflüchteten Menschen, von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer und einige Unterstützernetzwerke, die dahinter liegen, auch. Grundsätzlich ist es aber so, dass das Feld, was sich jetzt zusammengeschlossen hat, etwas weiter ist. Da waren heute zum Beispiel auch eine christliche Initiative dabei, die sich um Christen im Land Afghanistan kümmert, um deren Rettung, das heißt auch Evakuierung. Reporter ohne Grenzen ist dabei, die nochmal darauf hingewiesen haben, dass die Lage von Journalisten, aber auch von vor allem von Journalistinnen wirklich überaus prekär und schwierig ist. Etwas überraschend ist die Organisation Familienunternehmen und Politik dabei. Die unterstützt das ganze Vorhaben finanziell und organisatorisch, hat heute zum Beispiel auch Räume für die Pressekonferenz bereitgestellt. Der Deutsche Anwaltverein ist mit dabei. Also man sieht dieses breite Feld dort.
Und was genau hat diese Initiative jetzt organisiert? Das war ein Charterflug, ist das richtig?
Genau, da geht es jetzt vor allem um einen Flug, über den wurde heute auch berichtet. Der hat am Samstag stattgefunden, ist gestartet in Afghanistan am Flughafen Kabul und ist dann in Richtung Islamabad abgehoben von der afghanischen Fluggesellschaft Cam Air. Und dieser Flug war möglich, weil vorher Spenden gesammelt wurden. Das heißt, man hat dieses Flugzeug dann aus dem zivilen Luftverkehr gechartert und hat dann 148 Menschen dort außer Landes bringen können. Erstmal in das Nachbarland Pakistan.
Wer ist denn da mitgeflogen?
Ja, es waren 148 Menschen, die aus Pakistan evakuiert wurden. Da sind Menschen dabei, die vorher für die Bundeswehr gearbeitet haben, andere Ortskräfte noch, gefährdete Personen, die über die sogenannte Menschenrechtsliste kommen. Also das heißt, das sind Personen, Frauen wie Männer, die sich in Afghanistan für Menschenrechtsbelange, aber auch für Bildung eingesetzt haben. Die wird über das Auswärtige Amt geführt. Eine deutsche Familie war noch mit dabei. Und interessant ist, ich hatte ja eben schon die Ortskräfte angesprochen, dass auch zwei afghanische Fluglotsen mit an Bord waren, die für die Bundeswehr gearbeitet hatten. Und rund um diese Fluglotsen, die Gruppe ist eigentlich größer, um die es geht, da gab es in der vergangenen Woche eine ganz interessante ARD-Recherche, die dann auch für einiges Aufsehen gesorgt hat.
Warum? Worum geht es da?
Das ist eine wirklich interessante Geschichte, die, glaube ich, auch viel darüber aussagt, wie derzeit diese Fälle auch von Seiten der Bundesregierung, wie, kleinteilig ist vielleicht noch ein halbwegs höfliches Wort, behandelt werden. Es geht um eine Gruppe von 10 afghanischen Fluglotsen, die haben jahrelang für die Bundeswehr gearbeitet. Doch als der Einsatz beendet wurde, wurden sie einfach in Afghanistan zurückgelassen. Und das geht jetzt so weit, dass einer dieser Männer die Bundesregierung verklagt hat. Die Männer sollten eigentlich während dieser militärischen Evakuierungen mit ausgeflogen werden. Das hat aber nicht geklappt wegen diesem riesigen Chaos am Flughafen in Kabul im August. Man hat ja diese dramatischen Bilder noch vor Augen. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Und das ARD-Magazin Kontraste hat berichtet, dass einer dieser Fluglotsen die Bundesregierung verklagt hat, laut Paragraph 22 des Aufenthaltsrechts. Das heißt, er möchte Aufenthalt in Deutschland bekommen, aber auch seine Familie. Und das Problem ist einfach, dass die Bundesregierung bislang auf dem Standort steht, dass die Fluglotsen über sogenannte Werkverträge gearbeitet hätten und damit die Aufnahme nach diesem sogenannten Ortskräfteverfahren einfach nicht mehr greifen würde. Und das zeigt halt einfach, wie schwierig das ist. Und auf der anderen Seite sagt das ARD-Magazin Kontraste, wir haben diese Arbeitsverträge vorliegen. Und da steht ganz eindeutig drin, dass die Bundesrepublik in dieses Arbeitsverhältnis eingetreten ist, vertreten durch das Bundesministerium für Verteidigung. Also man sieht dort eigentlich wie kleinteilig, man könnte auch sagen, wie haarspalterisch da teilweise gearbeitet wird. Und zwei dieser Fluglotsen konnten jetzt am Samstag dann auch mit ausfliegen.
Nadine, was wurde denn da heute bekannt über die aktuelle Lage in Afghanistan. Da war ja heute auch live zugeschaltet die Journalistin und Mitinitiatorin dieser Initiative, Theresa Breuer.
Ja, es wurde natürlich drüber gesprochen und das war wirklich ein ganz interessantes Gespräch, weil die Internetverbindung hat wirklich nicht geklappt. Erst war nur das Video weg, man konnte sie noch hören und irgendwann konnte man sie auch nicht mehr hören. Und ich glaube, das hat nochmal ganz gut vor Augen geführt, wie schwer die Arbeitsbedingungen dort in Afghanistan auch im Moment sind. Das, was Theresa Breuer in diesen kurzen Ausführungen, die sie machen konnte, geschildert hat, das ist die Schwierigkeit, dass Familien geteilt werden, dass auch teilweise immer noch Pässe vorgelegt werden müssen von Afghaninnen und Afghanen, die ausreißen, Pässe, die sie nicht haben, an die sie auch nicht so einfach rankommen können. Gerade in ländlichen Gebieten, wenn dort jemand wohnt, ist das quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Es wurde dann auch noch von anderen geschildert, dass auch Familien auseinandergerissen werden. Also dass teilweise, selbst wenn Ortskräfte und deren die Frau und dann vielleicht auch die Kinder eine Zusage bekommen haben, oft die Großeltern dort zurückgelassen werden müssen, dass Familien insofern auseinanderreißt. Da wurde eine Geschichte geschildert von einer Familie, die da nur noch zu viert und nicht mehr zu fünft ausgeflogen sind, weil ein minderjähriges Kind zurückgeblieben ist, um sich um die Großeltern dann in Kabul zu kümmern. Die Frankfurter Rundschau hat heute darüber berichtet, dass Menschen verzweifelte Lösungen suchen, um ihre Familien irgendwie über die Runden zu bringen und teilweise anfangen, ihre Kinder oder Enkelkinder zu verkaufen, um die Familie ernähren zu können. Also das sind ganz schlimme Zustände, die in Teilen auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes geschildert hat, der dort mit dabei war, der darauf hingewiesen hat, dass man auf eine Hungersnot zusteuert, die ausgelöst wird dadurch, dass Teile der afghanischen Wirtschaft schlicht und ergreifend zusammengebrochen sind, seit die Taliban Mitte August die Macht übernommen haben und eine fundamentale Missernte ins Haus steht. Der Winter steht nicht nur in Deutschland, sondern auch in Afghanistan vor der Tür. Also man hat dort wirklich ganz große Sorgen um die Schwierigkeit dort vor Ort.
Nadine, jetzt hast du gerade den Mitarbeiter aus dem Auswärtigen Amt erwähnt, der mit dabei war bei dieser Pressekonferenz. Heißt das, diese Initiative Kabul Luftbrücke, die arbeitet mit der Bundesregierung zusammen?
Natürlich, man arbeitet zusammen und es ist deutlich geworden, es gab wirklich harte Kritik, die auf der einen Seite geäußert wurde von ganz unterschiedlichen Akteuren aus diesem breiten Spektrum, was ich ja am Anfang geschildert habe. Auf der anderen Seite gab es auch Lob. Es war heute einer der Pressesprecher, Herr Burger, mit dabei, den man auch teilweise aus seinen Auftritten in der Bundespressekonferenz kennt. Zumindest wir als Hauptstadtjournalisten sind ihm schon das ein oder andere Mal begegnet und er hat sich diese harte Kritik angehört. Er hat auch ein paar Punkte eingeräumt. Also zum Beispiel hat er nochmal auf diese Überforderung hingewiesen, die es vor allem vor 3 Monaten gab in dieser akuten Situation, wo man quasi keinen Fahrplan hatte, wie man damit umgehen will, dass man nicht nur eigene Landsleute rettet, sondern Angehörige eines Drittstaats, das heißt Afghaninnen und Afghanen und die zu Tausende, dass man dort schlicht und ergreifend keine Kommunikationsstrukturen hatte, keine Arbeitsabläufe. Das ist auch bemängelt worden, dass E-Mails wochenlang nicht beantwortet wurden, dass telefonisch quasi niemand zu erreichen war. Er ist dann auch noch mal gefragt worden nach der Kritik nicht nur am Auswärtigen Amt, die relativ breit war, sondern auch nach dem Bundesinnenministerium, dass das auf der Bremse stehen würde, vor allem was auch so Visumsvoraussetzungen angeht. Und da fand ich ihn interessant schmallippig, um es mal so zu sagen. Er hat gesagt, er könne jetzt nicht auf Diskussionsprozesse innerhalb der Bundesregierung hier öffentlich eingehen. Er könne quasi nur vertreten, was die Bundesregierung im Gesamten entscheidet. Da fand ich es interessant, dass er zum Beispiel das Innenministerium jetzt nicht irgendwie in Schutz genommen hat gegen diese Kritik. Da glaube ich, es liegt auch noch hinter den Kulissen einiges im Argen. Ansonsten ist es so, dass er darauf verwiesen hat, dass einige Arbeitsabläufe jetzt aufgebaut werden, auch zum Beispiel über die deutschen Botschaften in den Nachbarländern. Aber ich glaube, alle Punkte konnte er schlicht und ergreifend nicht ausräumen. Und bei der Kritik war es auch so, dass dort auch von einer hartnäckigen Halbwilligkeit gesprochen wurde und dass auch das Entsetzen über das Agieren der deutschen Bundesregierung, also bei allen Vertretern heute Morgen, wirklich ganz deutlich zu spüren war.
Wie viele Charterflüge hat denn die Bundesregierung eigentlich organisiert seit dem Ende dieser Bundeswehrluftbrücke?
Einer. Das ist eine Meldung, die ist aus der vergangenen Woche, die ist vom 10. November. Da wird darauf hingewiesen, dass 330 Menschen, beziehungsweise genauer gesagt 329 Menschen, außer Landes gebracht wurden. Sie sind zunächst von Afghanistan nach Katar geflogen worden. Da sind ehemalige Ortskräfte dabei, da sind aber auch deutsche Staatsbürger noch mit dabei und andere schutzbedürftige Afghanen. Und da sieht man, wie schwierig das ist. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes hat dann auch noch mal heute ein paar Zahlen mitgebracht, um auch die Arbeit der Bundesregierung dort in diesem Punkt zu verteidigen. Er hat gesagt, seit dem Fall Kabuls, also was ja jetzt vor ziemlich genau 3 Monaten war, sind 8.600 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die große Mehrzahl davon, 5.300, durch die Evakuierung der Luftwaffe, also das heißt diese militärischen Evakuierungen, die man dann noch im August gesehen hat, und seitdem 2.500 über die Nachbarstaaten, die dann über den Landweg ausgereist sind, und 700 über Charterflüge, teilweise aber auch, dass man Personen dann auf Charterflüge von anderen, also von Verbündeten von anderen Ländern dann auch untergebracht hat.
Soll es denn jetzt noch weitere Charterflüge dieser Art geben?
Also es wurde jetzt konkret nichts angekündigt und das war auch ein bisschen das Problem heute, dass auch der Vertreter des Auswärtigen Amtes auch zu diesem Thema Ausreise mit den Pässen zwar darauf hingewiesen hat, dass man an Lösungen arbeitet. Er ist dann auch konkret gefragt worden von denjenigen, die sich dort engagieren, dass sie in Kontakt stehen mit konkreten Personen vor Ort, die immer noch warten, und auch da konnte er keine konkreten Zusagen machen. Also man sieht letztendlich, wie schwierig und langwierig dieses Unterfangen ist.
Meine Kollegin in Berlin, Nadine Lindner, über die Kabul-Luftbrücke und den ersten Charterflug dieser Initiative aus der afghanischen Hauptstadt. Nadine, vielen Dank.
Ja, schöne Grüße nach Köln.
Das war's hier bei Der Tag an diesem Dienstag, den 16. November 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.